Folge 150 für euch hier von Beyond Page Views mit ganz vielen Sachen. Nicht 150 Sachen, aber wir haben einiges zum Thema MCP zum Beispiel. Was haben wir noch?
AI.
AI haben wir auch, MCP, ist ja alles das gleiche. Oh, wir haben noch einen abgesagten Weltuntergang. Der iOS-Weltuntergang.
Hört einfach rein.
Hört einfach rein. Bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo geneigte Hörerinnen und Hörer, hier zu unserer Folge 150 vom Beyond Page Views Podcast. Wir sind ein bisschen stolz und grüßen euch wie immer zu unserer News-Folge. Wir das sind, lassen wir es, machen wir es kurz, Markus und
Michael.
Das hat ja wunderbar geklappt. So. Alles klar. Dann.
Ja, 150, das ist echt viel. Also, wobei die Anzahl, inzwischen machen ja alle wöchentliche Podcasts oder tägliche oder stündliche. Ich finde bei uns halt die Dauer schon. Wir sind schon sehr lange dabei. Das finde ich schon sehr gut.
Ja, finde ich auch. Also, ich hätte jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, wir hätten das unbedingt wöchentlich machen müssen. Das
Nein,
gibt,
ich auch nicht.
Gibt vielleicht auch das Thema nicht her. Aber wie gesagt, 150, wir dürfen ein klein wenig stolz sein, glaube ich. Einfach darauf, dass wir das so lange durchgezogen haben. Genug
das
selbst.
Das gehören wir, glaube ich, zu den oberen 1-3% oder so, weil die meisten Podcasts schaffen keine 10 Folgen.
Keine Ahnung. Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Ja, das hatte ich auch schon mal irgendwo gehört, gelesen. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet.
Stimmt.
So, genug der Selbstbeweihräucherung. Eine für mich traurige Nachricht ist, ich habe das MeasureCamp Berlin verpasst. Es ging einfach, die Anreise war mir nicht gegeben, aus gesundheitlichen Gründen. Aber ich habe gehört, dass es riesig war. Und nächstes Jahr dann wieder, hoffe ich.
Ja.
Und dann hatten wir Kommentare. Der erste war noch eine zur Folge 147, die haben wir beim letzten Mal irgendwie vergessen, glaube ich, oder die ist später dazugekommen, jedenfalls übersehen. Da ging es um das ganze MCP-Thema und Tom fragt, ob wir da meist Claude nutzen und in der Free-Version würde er dann immer an das Nachrichtenlimit laufen. Und wie das denn bei uns so ist. Also
wie ist das bei dir, Markus?
Also bei mir habe ich kein Claude-Problem, weil wenn ich irgendein MCP-Zeug ausprobiere, ist es im Moment zumindest mal meistens Gemini, Command-Line-Interface. Da habe ich das nicht gemerkt, ohne dass ich für Gemini jetzt irgendwie Geld bezahle. Dafür hatte ich ganz andere Probleme. Ich habe mich die Woche gefühlt wie so ein Rookie, weil ich es einfach nicht geschafft habe, diesen Google Analytics MCP-Server bei mir zum Laufen zu bringen. Dann hat sich nachher herausgestellt, dass das Problem nicht ich war, sondern Zeit. Etwas, was an dem Tag, an dem ich das einrichten wollte, nicht funktionieren wollte, ging am nächsten Tag einwandfrei, nämlich das Authentifizieren. Ich denke mal, wenn man so einen Client neu angelegt hat, dann wartet man vielleicht einfach ein bisschen und hat dieses Problem dann nicht.
Wann war das am vorgestern oder wann war das?
Ja, Montag, genau. Am vorgestern.
Okay.
Aber gescheitert war ich am Wochenende. Geklappt hat es dann am Dienstag, glaube ich. Wie auch immer.
Nee, ich komme nur drauf, weil die GTM-Tools einen auch nicht reingelassen haben, zumindest mich nicht und andere auch nicht. Okay. Und das wäre vielleicht das gleiche Problem, was da.
Nee, aber wie sieht es denn mal hier aus? Also du benutzt Claude eigentlich, oder?
Mhm, ich benutze Claude sehr, sehr, sehr gerne. Ist ein sehr gutes Tool, gerade mit Claude Code und so und GitHub Actions und so über hier Klimperklam hinten dran. Und darum, Tom, ich kann dir da als Außenstehender nichts zu sagen, weil ich habe keinen Account, der in irgendwelche Limits läuft. Ich
bezahle es auch nicht dafür.
Ich bin noch nie in Nachrichtenlimits gelaufen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Würde ich auch nicht austeilen, wenn ich ja nicht mehr weitermachen kann. Oder das würde ich nicht mögen. Von daher, ich habe in die AI-Corner gepackt, wie funktionieren eigentlich MCPs, weil das ist nämlich interessant, finde ich. Mache mir nachher dann eine AI-Corner, passt zum Thema, von dem man ins Nachrichtenlimit kommt, gerade wenn man schlechte MCPs hat.
Ja. Ich habe zwei Videos dazu gesehen. Eins war von, boah, ich habe es wieder vergessen. Das war sehr gut und es war so eine Art Reaction-Video auf das von IBM, wo versucht wurde zu erzählen, warum MCP wie USB-C ist. Ich fand es auch ein bisschen.
Okay. Also ich brauche einfach nur den MCP oder der LLM zuzuschauen, wie sie versucht auf Notion was zu finden. Das reicht meistens, um zu verstehen, was da so das Nachrichtenlimit dann zum Sprengen bringt.
Ja, na gut. Aber das, also dann haben wir da keine Antworten drauf. Also ich sage mal, benutze einfach ein anderes Tool und du sagst, bezahl einfach. Beides würde es wahrscheinlich lösen.
Mhm.
Und dann hatten wir noch auch von Tom mehr oder weniger zur Tech Assistant Folge die Frage, ob sich das für Server-Side Debugging auch lohnen würde, das nochmal als Thema aufzunehmen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ich glaube, es ist noch schwieriger, das dann zu vermitteln. Bei unserer Folge hatte ich noch die Hoffnung, dass die meisten Leute so im Kopf haben, was, wie das so aussieht normalerweise im Debugger. Aber so spätestens, wenn wir zu Server-Side-Debugging kommen und erzählen, ja, klickst du hier auf den Request, dann siehst du da das, ist das, glaube ich, ohne Video kaum noch zu machen. Meine Meinung, sage ich mal dazu.
Ja.
Und da hat er auch
spätestens dann, wenn man die so eine Art Offline-Conversions haben möchte, die nicht synchron sind mit der Website, dann wird es beim Server-Side noch schwieriger zu debuggen für die meisten.
Genau. Ja, weil das eben dann nicht einfach aus dem gleichen Browser kommt oder sonstige Geschichten. Und der Hinweis noch auf den Stape-GTM-Helper, da hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal drauf hingewiesen, der einem das Leben mit dem Tech Assistant auch so ein bisschen leichter machen kann, wenn man nach bestimmten Dingen sucht oder sowas und man ist da so ein bisschen Farbe drin und wenn was nicht gefeuert hat, dann siehst du das auch besser und musst es nicht so an diesem Failed, was da ja doch sehr unauffällig dann beim Tech-Status teilweise da drin steht. Ist bestimmt prima. Ich habe es mir mal angeguckt, fand es auch eigentlich gar nicht verkehrt, muss aber gestehen, dass da bei mir eigentlich nie an ist.
Bei mir auch nicht.
Ich komme wahrscheinlich so einfach gut genug klar. Und dann hast du uns auch noch was ins Housekeeping geballert, nämlich?
Ja, wir hatten noch letztens das Post-Talk, hatte ich doch gesagt, dass die Webseite noch aus dem letzten Jahrtausend kommt oder so, dass sie so relativ altbacken aussieht und gemacht ist. Und dann flatterte aus irgendeinem Grund in meinen Stream rein, dass der jetzt ein Update gemacht hat von der Webseite. Und die ist sehr kreativ, die Webseite jetzt. Das ist, ich glaube, ich habe ja kein Mac. Es ist, eine Mac-Oberfläche, also iOS-Oberfläche, wie auch immer diese Oberflächen da heißen. Und sehr lustig gemacht. Markus ruft es gerade auf.
Genau. Ja, richtig.
So. Und ja, dann ist extrem kreativ, oder? Also.
Ja, schon.
Man braucht einen Moment, dass du verstehst. Ich finde es sehr interessant, sehr lustig. Und ich hatte ein Flashback zu Der Bauer. Wer so alt ist wie ich, weiß vielleicht noch, dass es früher mal so tolle Websites gab, die besonders kreativ waren. Und da fiel mir ein, es gibt eine, die war aus Deutschland. Das war Der Bauer. Und der hatte auch, ich glaube, es war sogar Flash oder so. Das muss vor 25 Jahren, glaube ich, um die 2000er gewesen sein. Und das war, dachte ich so, ach, da ist jemand so kreativ, dass man sich erstmal zurechtfinden muss. Wie sieht das eigentlich aus? Von daher war so ein Flashback zu Der Bauer. Wer Der Bauer sich noch daran erinnert, das gerne in die Kommentare reinschreiben. Freut mich, wenn es noch andere Menschen gibt, die sich an sowas erinnern und nicht mehr ich.
Ja, also ich feiere das Legally Required Cookie Banner, was ja eigentlich nicht mehr required wäre, weil es gibt nichts, wo man zustimmen muss. Und wir sehen Flinten-Uschi, die sich freut. Das ist lustig.
Ja. Also. Ansonsten ist es halt aufgebaut wie so ein Editor, den man aufruft, würde ich sagen, oder so, keine Ahnung, wie man es
nennen sollte. Ja, ein Desktop halt, ne? So, also,
genau, ein Desktop und dann öffnet man halt Fenster mit Inhalten drin.
Genau, das ist dann die Textverarbeitung oder so. Ja. Da machen wir ja sogar Formatierung, ne? Bold, Italic. Kann ich sogar draufklicken. Passiert aber
darum, das ist sehr, sehr kreativ gemacht, finde ich sehr schön.
Ja, also du kannst sogar den Text formatieren. Ja, das ist wirklich hochgradig klasse. Ja.
Ja.
Gut, also Surf-Tipp.
Sehr schön gemacht. Also von daher beim letzten Mal noch ein bisschen drüber lustig gemacht, aber jetzt tatsächlich sehr kreativ und komplett anders als alle anderen Websites, die ich so aktuell kenne.
Was man mit sehr so viel Liebe,
Kommentar, sehr
viel Leidenschaft. Was man mit so einem Kommentar erreichen kann, oder?
Ist das nicht? Ja, ich glaube, ich war es nicht, Markus. Ich glaube nicht, dass ich es war. Okay.
Gut, wo wir gerade von Selbstüberschätzung reden.
Gehen wir zum Check-in über, oder?
Gehen wir zum Check-in über. Und reden über iOS 26 oder Safari 26, könnt ihr euch aussuchen.
Die Welt ist tatsächlich untergegangen. Wir haben überhaupt keine Click-IDs mehr. Wir haben überhaupt keine, nichts, wir können nichts mehr messen. Oder Markus, wie ist das jetzt?
Nein, genau. Also eigentlich sind wir jetzt wieder im finsteren Tracking-Mittelalter angekommen und vergesst einfach Conversion-Tracking. Wir müssen wieder kontextuelle Werbung schalten einfach und das muss dann reichen. Nee, also es ging ja darum, dass uns in den letzten Wochen die Leute wirklich bekloppt gemacht haben, nicht nur auf LinkedIn, überall.
Wieder mal?
Wieder mal, weil wieder mal was passiert und wir unbedingt irgendwie reagieren müssen. Ich bin diesmal absichtlich mal nicht drauf reingefallen, sagen wir es mal so. Ja? So. Also was mich gestört hat, ist, dass ganz viele Workarounds jetzt irgendwie entstanden sind für ein Problem, was dann so nicht gekommen ist. Ne? Also alle möglichen Leute fummeln jetzt an Click-IDs rum, haben an ihren Tracking-Templates rumgefummelt. Ich hoffe, das funktioniert denn. Die Lösung hat auch nie funktioniert für irgendwas anderes außer Google Ads, weil meistens kannst du die Facebook-Click-ID kannst du meines Wissens nicht einfach in irgendeinen anderen Parameter reinballern und so. Das ist das eine Problem, was wir jetzt vielleicht so ein bisschen haben. Man kann sich damit trösten, dass es ja im Private Browsing Mode oder wie das da heißt bei Apple dann ja tatsächlich einen Unterschied macht. Meine etwas ketzerische Frage war halt nur, wer benutzt denn Private Browsing Mode, stimmt dann aber dem Tracking zu?
Mhm.
Ja. So, also ich weiß nicht, wie groß der Prozentsatz ist, den man jetzt durch diese Lösungen tatsächlich irgendwie an Effekt spürt. Ich hatte aber auf Facebook so einen Kommentar gelesen von jemandem, der sagte, ja, es wäre schon was spürbar, also wäre schon was, ist jetzt keine super belastbare Zahl, aber mehr habe ich da an Feedback nicht. Ich habe selber null Implementierungen angepasst, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Und ich sag mal, je näher dieser Termin kam, desto mehr ist uns die Hutschnur hochgegangen, Michael und mir. Wir haben uns so über Messages mehr oder weniger die schlimmsten Stücke, die wir so gefunden haben, bei LinkedIn größtenteils um die Ohren gehauen, haben gesagt, hier, was schreibt der denn da für ein Quark? Die Krönung war, dass jemand geschrieben hat, mit dem Server-Side-Tag-Manager kannst du die Click-ID retten, bevor Safari die entfernt. Und das ist so nah an das ist eigentlich absichtlich so formuliert, um Leute völlig in die Irre zu führen. Und da wurde dem serverseitigen Tracking wurden wieder so solche magischen Eigenschaften zugesprochen. Das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Und ich bin ganz froh, dass das Thema jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe gibt. Also wenn ihr jetzt demnächst von irgendwelchen Leuten wieder lest, ja, das ist trotzdem total geil, ist das zu machen und Tritratulalarm, wisst das vielleicht besser einzuschätzen.
Ja, und ich habe es, glaube ich, gesagt, habe ich jedes Mal solchen Themen immer, es muss halt auch dauerhaft pflegbar sein. Also nicht irgendwelche Sonderlocken erfinden und dann ist derjenige weg, der es erfunden hat oder war so ein Externer, der dann nur kurz was gemacht hat und wieder weg ist und dann erinnert sich keiner daran und plötzlich geht das Tracking gar nicht mehr. Sonst wird gar nichts mehr erfasst, wenn ich mal das wieder umgestellt hat oder so von daher.
Ja, wenn du im Client das machst, dann musst du ein bisschen mehr Zauberei veranstalten. Am Server wäre es ja natürlich wirklich einfach. Ne? Du nimmst dir einen anderen Parameter oder überlegst dir, wie du die Google-Clicker, die da irgendwie reinkriegst in die URL und machst eine Transformation und das Thema ist erledigt. Ne? Also so gesehen ist der Server seit Google Tag Manager schon ein sehr hilfreiches Werkzeug in diesem Kontext.
Ja, aber du musst ja auch in der Google-Ads-Oberfläche anpassen.
Du musst in der Google-Ads-Oberfläche
halt einen Tracking-Update haben. Und dann kommt eine neue Agentur oder ein neues Konto kommt oder jemand, der es nicht weiß und dann ist das plötzlich weg. Also
das kann immer passieren. Ja,
ja und das ist halt, hilft es, wenn man sich an die Standards hält. Und
es ist ein additional point of failure, so viel steht auf jeden Fall fest. Ne? So, ja. Weil es eben kein Standard-Tracking von der Stange mehr ist an der Stelle. Aber wie gesagt, also die Welt hat sich weitergedreht, was nicht heißt, dass das nicht vielleicht doch irgendwann mal passiert und wir doch keine Click-IDs mehr bekommen auf Safari und viele Websites haben Safari als Top-Browser oder spätestens als Nummer 2. Das ist natürlich schon ein Ding. Ja, aber lass uns Probleme doch lösen, wenn sie wirklich da sind und nicht, wenn wir vermuten, aufgrund eines Satzes in irgendeiner Beta-Versions-Changelog-Geschichte, dass das auf jeden Fall so sein wird.
Ja.
Ja, halte ich nichts von. Ja. Gut, wo halte ich aber was von? Ich habe was gelesen, wo ich mir nicht sicher bin, ob das das Schlauste ist seit geschnitten Brot oder ob wir es einfach nicht brauchen. Und wollte das hier mal so ein bisschen zur Diskussion stellen. Es geht um diesen ungeliebten Kanal Unassigned. Wir hatten ja früher mal Other. Ja, so. Und in Other war tatsächlich eigentlich auch nur Other drin. Weil es sowas wie das Unassigned, was wir jetzt haben, gab es eigentlich gar nicht, weil viel von dem Unassigned liegt einfach daran, dass GTEC scheiße ist im Datensammeln. Ja, wenn eine Sitzung eingeschlafen ist und dann werden dann auch irgendwelche Events hinterhergeschickt, dann hast du immer ganz viele Dinge, die in keinen Topf passen, weil keine Sitzung aufgemacht wurde und trotzdem kamen Events an und so. Eigentlich ist es ein Fehler und Google könnte das wahrscheinlich durch ordentliches Reporting selber korrigieren, aber ist halt so nicht. So, und deswegen ist die Idee, dieses Unassigned doch wieder aufzutrennen in einem eigenen Channel-Grouping, indem man sagt, alles, wo ich eine Source- oder Medium-Information hatte, das packe ich jetzt in einen Topf, den nenne ich Other beispielsweise, weil es ja tatsächlich etwas ist mit Quell-Medium-Information, mindestens einem davon. Es passt halt nur nicht in das Channel-Grouping, so wie ich es jetzt gebaut habe, sei es Standard-Channel-Grouping oder ein angepasstes Channel-Grouping. Dann mache ich mir halt wieder meinen eigenen Other-Topf. Und diesen anderen Unassigned-Topf, der immer nur Fragen aufwirft, die man nicht beantworten kann, dem gebe ich einfach einen vernünftigen Namen. Hier war der Vorschlag Tab Collectors, weil ja eben auch gerade das Interaktion mit irgendwelchen uralten Tabs dann gerne dazu führen, dass genau diese Dinge passieren, dass dann auch Events irgendwo hingeschickt werden und es gibt keine passende Sitzung dazu. Und ich sag mal, mein Diskussionspartner Nummer eins wärst jetzt mal du. Was denkst du von der Idee? Und um es weiter zu spinnen, würde ich mich natürlich freuen über das ein oder andere plus eins oder minus eins für diese Lösung als Kommentar. Da muss man gar nicht so viel schreiben.
Also Tab Collectors finde ich gar nicht so doof. Ich finde das Azad total beknackt. Weil das ist ja so wie bei der Wahl, wo es dann auch die anderen Parteien gibt, so würdest du das ja einsortieren. Aber in Wahrheit ist es einfach nur nicht einem Kanal zugeordnet. Das kann ja trotzdem zu CPC gehören oder zu Social oder so, nur es wurde sich halt nicht an die Regeln gehalten.
Genau, also den Vorteil, den ich sehe, ist, wenn ich etwas habe, was in diesem Other-Topf aufschlägt, weiß ich, dass ich das auffangen kann und es wahrscheinlich eigentlich eher zu einem der anderen Kanäle gehört, dann kann ich aktiv werden. Sodass ich also diesen Unassigned-Topf in etwas, was ich eigentlich irgendwo in meinem Attributionsgebilde wiederfinden kann, das landet dann in Other. Und früher hieß es ja immer, lass uns Other so klein wie möglich halten. Das könnte man jetzt auch wieder machen. Statt zu sagen, lass uns Unassigned so klein wie möglich halten, weil wir eben für einen Großteil dieser Geschichte einfach nichts in der Hand haben, um es besser zu machen. Es sei denn, es entsteht durch technische Fehler. Das wäre mein Argument dafür, das tatsächlich zu machen. Wenn man jetzt plötzlich wieder was hat, wo man sagt, okay, für den Other-Topf ist auch keiner verantwortlich. Niemand ist Channel Manager Other. Aber wenn wir in Other signifikant was sehen, dann wissen wir, dass irgendwo wem anders was durch die Lappen geht und es geht nicht in diesem Unassigned-Topf auf. Das ist so mein Argument dafür, wo ich sagen würde, naja, also so richtig doof ist das nicht. Da, wo ich jetzt bei Kunden in Analytics sehe, dass Unassigned irgendwie deren Top-Kanal Nummer 4 oder sowas im Standard-Channel-Grouping ist, denen kann man das, wenn die sowieso jetzt keinen Bock haben, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, mal ein vernünftiges Channel-Grouping aufzusetzen, da mal schnell so diese Unterscheidung reinzupacken, um wirklich eine Zahl zu haben, auf die man zeigen kann und sagen kann, das sind alles Sachen, die entgehen euch möglicherweise in der Attribution bei A, B, C oder D. Die gehören eigentlich dem Kanal X, Y oder Z und ihr kriegt es nur nicht mit, weil da irgendwelche UTM-Parameter-Banane sind, dann kann man da tatsächlich wieder was ändern. Entweder UTM-Parameter korrigieren oder das Channel-Grouping korrigieren.
Ja, ich finde den Namen einfach super. Ich finde Unassigned halt ein super Name für diesen Kanal. Das ist halt das Ding. Also und bei Other fehlen mir die Klammern drumherum, wie vom Original. Wenn der Original, dann schon richtig.
Ja, okay, da macht
man noch nämlich immer in Klammern.
Ich weiß nicht, kann man Klammern machen, um einen eigenen Eintrag im Channel-Grouping?
Weiß ich auch.
Habe ich noch nie versucht, könnte man ja vielleicht.
Aber es war halt der einzige Kanal. Für mich war das mal so, das hat ja dieses Mülleimer symbolisiert, wo es immer drum landet. Also war immer so dieser runde Mülleimer, da um die Klammern drumherum. Das war so immer meine Herleitung dafür.
Ja, also der Punkt für mich ist halt, wenn in Other was drin war, ist immer irgendwas schiefgelaufen und man konnte es korrigieren. Und jetzt steckt das zusammen in einem Topf mit Dingen, wo ich nicht wirklich was dran ändern kann. Und deswegen finde ich es
gar nicht verkehrt, das aufzuteilen. Ja, aber wenn du dir anguckst, einfach nur Quelle und Medium anschaust, dann siehst du ja, dass da welche sind, die nichts haben und alle anderen musst du halt korrigieren. Von daher, ich sehe halt nicht den großen Vorteil da drin. Also ich finde schon, TabCollectors ist ganz clever, die Idee, aber ansonsten...
Einfach, um es mehr in den Fokus zu kriegen.
Bei den Menschen, vielleicht, wenn die Menschen eher viel mehr verstehen und nicht irgendwie, weil Other ist halt eine Kategorie. Es ist ja tatsächlich, Other würde ja bedeuten, es ist, also es gibt das, das und das und dann noch weitere. Das ist ja Other eigentlich.
Genau.
Und nicht, da muss ich aufräumen. Man könnte es nennen, hier musst du aufräumen.
Ja, kannst du es auch nennen, ja.
Okay, aber okay.
Verpasste Chancen kannst du den Kanal nennen, wenn du möchtest. Ja? Oder
To-Dos.
To-Dos, ja. Ruf den Jansen an. Ja?
Nein, das
ist auch ein schöner Name für einen Kanal. Ruf den Jansen an.
Repariere deine UTM-Tags.
Ja. Okay, also das mal als Denkanstoß.
Kommentare gerne auf termfrequenz.de bei Beyond Patriots in die aktuelle Folge, die Folge 150, gerne, was ihr damit machen würdet, wie ihr es nennen würdet. Habt ihr noch bessere Ideen als wir? Gerne da reinpacken.
Genau. Dann noch ein sowas wie einen Service-Hinweis, weil es um ein offensichtliches Problem geht, was wohl schon behoben ist. Und zwar ist im Zusammenhang mit dem Einsatz von Google, also BigQuery, gefüttert von einem serverseitigen Google Tag Manager, also der Serverseit GTM muss da irgendwie im Spiel gewesen sein, sind unter bestimmten Bedingungen offensichtlich Events verdoppelt worden. Das heißt also, du hattest 100 Page-Views, aber eigentlich findest du dann 2 in deinen Daten, was doof ist. Und ja,
du bist gerade gesprungen, ne?
Bin ich das? Herrje, ja. Wie dumm von mir.
Ich habe gerade die Herleitung überhaupt nicht verstanden.
So, jetzt weißt du, warum nicht. Stimmt, ich hab,
was ist das für eine merkwürdige Herleitung?
Ich habe einen übersprungen, sorry. Wir machen das aber trotzdem jetzt mal eben kurz zu Ende. Also wenn ihr in euren BigQuery-Daten einen unerklärlichen Anstieg von Events seht, dann kann es daran liegen, dass es genau an diesem Fehler gelegen hat. Dann müsste dieser Glitch aber vorbei sein und die Zahlen müssten eigentlich auch schon wieder auf normal runter sein. Ich habe nichts davon gelesen, dass es irgendeine Art von rückwirkender Korrektur in BigQuery-Daten seitens Google geben würde. Das heißt also, dieser Spike müsste eigentlich noch da sein.
Können die ja gar nicht. Haben wir gar keinen Zugriff drauf. Können nur reinschreiben.
Nee, eben. Ne? So.
Okay, also.
Die können Daten in GA manchmal korrigieren, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, aber in deinem BigQuery, da ist es einfach zu spät. Und es wäre wahrscheinlich auch blöd, wenn die einfach hingehen und sagen, ja, das waren ja Events, die waren ja gar nicht da, wir löschen die mal für euch. Ja. So.
Ja.
Findet ihr solche Spikes, ist das vielleicht die Erklärung? Ist noch nicht.
In der Oberfläche ganz wichtig, gab es eine Deduplication. Das heißt, da hat es nicht stattgefunden. Wo es aber stattgefunden haben soll, ist bei irgendwelchen anderen Messungen, die über den Server-Side-Tech-Manager kamen. Das heißt, dass andere Marketing-Tags dann tatsächlich mehr.
Du Events hast dann vielleicht haben. Auch das Doppelte an die KPI gesendet oder an LinkedIn oder sonst irgendwas.
Mehr Conversions ist auch gut.
Ja.
Gerade zum Quartalsende ist das auch super.
Ja, kann man nur gebrauchen.
So, aber jetzt zum. Du hast den GTM-Helper repariert oder neu gemacht oder.
Nee, ich habe den, der hat einfach, kriegt da regelmäßig immer mal ein paar Tools dazu. Normalerweise müssen wir da auch nicht immer drüber reden, aber diesmal wollte ich hinweisen darauf, dass es eine neue Fassung vom GTM-Helper gibt. Extra, schön Bernhard, so, schöne Grüße. Weil er mich darauf hingewiesen hat, dass man bei CCM19 umstellen kann, also man kann wählen, welche Persistenz genutzt wird. Da gibt es einfach so 3 Radio-Buttons und dann kannst du auf Cookies klicken. Oder auf Local Storage oder auf Session Storage. Standard war bisher eigentlich immer Local Storage, soweit ich mich erinnern kann. Das heißt also, die Auswahl Cookies ist neu und sinnvoll. Aber jetzt meine Frage in die Runde. Warum sollte ich im Session Storage irgendwelche Entscheidungen zum Thema Consent hinterlegen? Ich halte das für vollkommen unnötig. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt hingegangen und habe im GTM-Helfer die Routine so angepasst, dass sie nach diesem Schlüssel auch im Session-Storage sucht, wenn er da ist. Aber bloß weil es die Option gibt, kann ich keinen vernünftigen Grund sehen, warum man das da speichern sollte. Es sei denn, man möchte einfach jedes Mal, wenn jemand daherkommt, unbedingt immer wieder neu fragen, wenn man alle 3 Wochen ein neues Tracking-Setup hat oder so. Aber
ich kenne einen Grund.
Welchen?
Weil es geht.
Weil es geht, okay. Ja. Mhm, dann geht. Wollen wir hoffen, dass nicht der Nächste auf die Idee kommt, Index.db zu nehmen, bloß weil es geht. Also ich halte es für einen großen Haufen Unsinn.
Ja.
Cookies haben natürlich tatsächlich einen Vorteil gegenüber Local Storage. Das war, wie gesagt, meines Erachtens vorher der einzige Weg, wo man da was speichern konnte. Und Local Storage ist halt hier Same-Origin-Gedöns. Ne? Das heißt also, du bräuchtest dann für Subdomains, müsstest du eigentlich immer schon wieder noch nachfragen. Das kann man mit Cookies natürlich etwas eleganter lösen. Und der Consent gilt für alle Subdomains.
Und du löscht dann direkt in den jeweiligen...
Ich gucke ja gar nicht, ob es da ist oder nicht. Der GTM-Helper geht einfach hin und löscht einen Riesenhaufen an Cookie-Namen, Local-Storage-Einträgen und Session-Storage-Eintrag. Wenn der nicht da ist, passiert nichts Schlimmes und wenn er da war, hat es seinen Zweck erfüllt. Und
weil ich nur gerade daran gedacht habe, dass wir einige von denen ja auch direkt über die API ansprechbar sind. Dass wir da du ja im Browser bist, könntest du direkt Sysinxes schreiben, so lösch mich.
Ja, aber.
Haben nur gerade so eine Idee. Ist aufwendiger natürlich.
Ja, natürlich. Ja, muss man auch immer wieder hinterher programmieren. Das ist schlimm genug, dass sich da teilweise die Cookie-Namen ändern oder die Regeln. Gut. Und dann sind wir aber bei dem Timo sein Video, richtig?
Mhm.
Gut. Der Timo Dechau hat zum Thema Server-Side-Tagging versus Server-Side-Tracking so ein Erklärbär-Video gemacht, die ich immer ganz toll finde von ihm auf YouTube. Und diesmal hatte ich das Gefühl, ich muss doch mal kommentieren, weil es mir so ein bisschen einseitig vorkam. Also für jemanden, der den Hintergrund der ganzen Geschichte nicht kennt und dieses Video sieht, der müsste eigentlich den Eindruck kriegen, dass Server-Side-Tracking eigentlich nur Vorteile hat und Server-Side-Tracking fast nur Nachteile. Und da habe ich dann bei LinkedIn, weil bei LinkedIn dann eben versprochen wurde, dass das vollständige Bild ist, ein paar Kommentare hinterlassen. Also ich habe ein bisschen noch mit dem Timo das Ganze noch ein bisschen vertieft, das Thema. Deswegen geht der Link auch nicht zum Video, sondern erstmal zum LinkedIn-Beitrag. Wenn ihr meine, ja, Kritikpunkt ist eigentlich falsch ausgedrückt. Ich hatte den Eindruck, dass da einfach noch was fehlt, dass es noch ein Teil 2 braucht.
Ja, du hast einfach Pull-Requests gemacht, sozusagen fürs Video.
Ich habe einen Pull-Request fürs Video gemacht, genau. Und ich weiß nicht, wenn ich jünger wäre, hätte ich wahrscheinlich ein Reaction-Video machen müssen. Aber bin ich nicht, deswegen habe ich nur ein paar LinkedIn-Kommentare geschrieben. Und wie gesagt, da ist nichts drin, was ich falsch finde. Ich denke halt nur, es ist relativ unvollständig. Das wird wahrscheinlich nicht unbedingt Absicht gewesen sein. Aber zieht das vielleicht ruhig mal rein, wenn ihr eben auch diese Unterscheidung zwischen Tracking und Tagging, ich habe ja auch vor 2 Jahren oder so versucht, das mal in einem Blogbeitrag darzustellen, fand ich hier aber auch von der Art und Weise, wie er da rangegangen ist, eigentlich sehr gut. Also Glotz-Empfehlung. Und meine persönliche Meinung ist eigentlich eher, dass der, auch wenn das jetzt so eine Berater-Antwort ist, der Mix ist eigentlich da die beste Lösung. Ne? Also es ist kein, brauche ich nur dies oder brauche ich nur das. Ich kann problemlos Aspekte von Server-Side-Tagging verwenden, auch im Server-Side-Tracking-Umfeld oder umgekehrt. Also ich kann beispielsweise, auch wenn ich Server-Side-Tagging als meinen Hauptplan irgendwie umgesetzt habe, heißt das nicht, dass der Purchase unbedingt durch den Server, durch den Browser laufen muss. Ich kann den Purchase, wenn ich will, direkt halt vom Server aus. Bei Shopify habe ich teilweise gar keine andere Wahl, ne? Oder hatte ich bis vor kurzem. Jetzt geht's ja plötzlich wieder über diese Customer Events. Ist ja wurscht. Jedenfalls kann man durchaus beides miteinander mischen. Und da, wo der Server-Side, wo das Server-Side-Tagging meines Erachtens immer noch einen Vorteil hat, ist, wenn ich mehr will, als nur die wirklich wichtigen Sachen messen. Ein Conversion, reines Conversion-Tracking, rein Server-Side ist wahrscheinlich relativ simpel. Wenn ich aber jetzt dieses
und
typische...
Und sehr gut. Vorteilhaft.
Genau,
also, und vorteilhaft. Da bin ich inzwischen auch für, dass Conversions gerne wichtige Sachen, tatsächlich also so wirklich, wirklich große wichtige Sachen, harte Sachen, die auch der Server selber weiß,
genau,
dass die tatsächlich dann geschickt werden.
Eben, ne? Ich weiß dann, wenn ich an der Stelle weiß, ob ich es darf oder nicht, dann gibt es keinen Grund irgendwie zu hoffen, dass es durch den Browser läuft, dann kann ich es eigentlich auch direkt versenden. Es geht halt nur darum, dass diese eher unwichtigen Signale wie Seitenaufruf oder irgendwelche Klicks, die im Browser stattfinden, die kriege ich halt in einem rein serverseitigen Tracking nicht mit. Oder ich berücksichtige sowas wie die Seitenaufrufe, muss dann dieses ganze Problem mit Cache und tralala muss ich irgendwie lösen, bin dann aber auf jeden Fall in der Bot-Falle. Das war so ein bisschen mein Argument. Also wenn ich rein serverseitig tracke und nehme jeden Seitenaufruf, der meinen Server erreicht, für bare Münze und mache nichts zur Differenzierung zwischen Bot und Mensch an der Stelle, habe ich in der Regel einfach sehr viel Schrott dabei. Das sollte ich dann nur eingeworfen haben und habe es dann auch getan. Okay. Haken an den Check-in.
Tatsächlich. Dann landen wir jetzt in der AI-Corner.
Genau.
Ich glaube, du wolltest noch was zu unserer nächsten Rubrik sagen. Wahrscheinlich eine Einleitung. Aber erstmal zur AI-Corner. Ja.
Genau, ja. Jetzt hast du dich verskollt, glaube ich.
Genau. Nee, komm. Okay, erstmal zu Toms Hinweis mit dem MCP und einfach mal ausprobieren mit dem MCP, was der da eigentlich macht. Und ich habe mal Notion angebunden an Claude und da hatte ich das Ultimate Brain von, weiß nicht, wie er heißt, David Kern oder so, implementiert mit einer To-Do-Liste und so und dann halt mit Claude auf Notion zugegriffen, überhaupt kein Problem. Nur Claude wusste halt nicht, wo er die Sachen finden kann. Dann hat er halt immer rumgeraten und ausprobiert, weil eigentlich ist so ein MCP eigentlich auch nur für diese LLMs eine Verbindung, wie sie mit Sprache versuchen oder herauszufinden, wo sie irgendwas finden, und das kann halt dauern. Und wenn man dann halt bei Claude zum Beispiel, so wie Tom, dann die Free-Version benutzt, ist halt das Nachrichtenlimit relativ schnell weg, weil da auch viele Token verbrannt werden können, einfach weil die halt auch sehr, am Anfang sehr, sehr große Abfragen machen, wo einfach riesen Seiten zurückkommen können.
Ja, das kann tatsächlich relativ schnell passieren. Also der MCP-Server ist ja in der Regel, auch wenn es hier, glaube ich, in dem nicht der richtige Begriff ist, aber in meinem Sprachgebrauch, wenn ich alt bin, ist der discoverable. Das heißt, man kann den MCP-Server fragen und sagen, hier, was kann ich mit dir machen? Und dann kann der dir sagen, hier, das sind meine Tools, das sind meine Ressourcen, das sind meine Daten, auf die du zugreifen kannst. Und dann ist da in der Regel oder der Name ist sehr sprechend oder beides, ne? So. Und dann läuft das. Aber ich bin selber in die Situation gekommen, dass ich eine ganz gezielte Abfrage gemacht habe zu einem bestimmten, den Google Analytics MCP betreffend zum Beispiel. Und ich habe dann gemerkt, dass er trotzdem sich einfach immer dieser Get Account Summaries Funktion irgendwie bedient hat, um sich erstmal anzugucken, was ist denn alles da drin, obwohl ich mir schon gesagt habe, auf welchem Konto, in welcher Property ich was haben will. Und da kommt dann eben auch, sieht man dann ja, ich kann das zumindest ganz gut sehen, wenn ich das jetzt hier mit Gemini Command Line Interface mache, dann sehe ich ja, was da zurückkommt. Das ist eben das Ergebnis der API-Abfragen und es liegt dann eben am LLM, den Kram richtig zu interpretieren. Ne? So, da kann, muss aber nicht der MCP-Server Hilfestellung beibieten, also die, mit den Ergebnisformaten tatsächlich was anzufangen. Und da habe ich selber auch schon gemerkt, dass es teilweise A in die falsche Richtung läuft und B natürlich sehr, sehr umfangreich ist. Wenn du, bleiben wir beim Analytics-MCP, wenn du viele Konten hast, dann bist du wahrscheinlich schneller am Limit, wie wenn du weniger Konten hast. Einfach weil da dieser ganze Kram immer wieder irgendwie mit abgefragt wird, ob das gerade sinnvoll ist oder nicht, ist egal, weil es dem LLM egal ist. So, wenn du das steuern willst, kannst du, wenn du die Funktionen des MCPs kennst, kannst du gezielt sagen, nutze Funktionen XYZ, diesen das zu tun. Das hat mir zumindest bei meinen Versuchen geholfen, überhaupt zum Ziel zu kommen, weil da teilweise bin ich dann nicht an irgendwelche Limits gekommen, aber die Ergebnisse sind dann unvollständig interpretiert worden. Die wichtigen Sachen waren am Ende. Und da ist er nie hingekommen, der gute alte Kollege Gemini. Bis ich dann selber dafür gesorgt habe, dass dieser Verkehr zwischen MCP und LLM kontrollierter abläuft. Also da ist tatsächlich nicht alles so im Hintergrund, wenn man da wirklich drauf guckt, ist das nicht alles super effizient.
Ja. Ich habe beim Programmieren einen MCP, den fragt dann Claude immer mit einer Wildcard-Suche ab und kriegt dann eine riesen Seite zurück, riesen viel Inhalt. Das wird halt das Nachlimit sehr relativ schnell aufbauen, weil er immer, und macht das jedes Mal wieder, fragt gleich erstmal wieder dann irgendwie 10 Seiten abfragen, anstatt direkt zu suchen, was er sucht. Nee.
Ja, und das kann daran liegen, dass das LLM gerade so ein bisschen stur ist. Das kann daran liegen, dass der MCP-Server schlecht discoverable ist oder der ist tatsächlich schlecht implementiert und hat nur diese eine Funktion, wo immer alles drüber kommt. Das ist alles möglich und es können im schlimmsten Fall alle drei Sachen stimmen.
Und dann ist man halt schnell am Limit, gegebenenfalls.
Ja. So, jetzt hast du gesagt, du hättest auch was reingepackt. Wie funktioniert so ein Ding? Sehe ich gerade gar nicht.
Das drüber reden.
Ach so, das drüber reden. Okay, dann suche ich diese beiden Videos nochmal raus und dann werde ich die beiden Links dann noch dazu packen. Die waren beide sehr obwohl die technisch waren, glaube ich, leicht verständlich und haben erklärt, warum ein MCP überhaupt gut ist und wofür.
Oder wer JavaScript kann, kannst du direkt so ein MCP mal anschauen, was dir zur Verfügung steht und sieht man auch schon schnell. Oder halt direkt das Log, was so mitläuft bei den meisten Tools, man sieht, was da eigentlich kommt.
Ja.
Juti. Okay. Dann hast du schon überlegt, welches LLM die Google Analytics IQ-Prüfung bestehen würde? Hast du überlegt,
wer es sein würde? Haben wir dann nicht mal sogar über so einen Test berichtet in einer der vergangenen Folgen, dass die da sehr unterschiedlich abgeschnitten haben? Man sollte jetzt meinen, Gemini müsste da am coolsten sein. Und wenn ich mich recht entsinne, war Gemini überhaupt nicht so geil im Google-eigenen Test.
Ich habe es mal gemacht. Ich habe die, muss ich auch nochmal durchführen, wirklich nur die exakten Fragen und die exakten, also mit den A, B, C, D-Antworten. Und Gemini war extrem weit vorne. Also würde auf jeden Fall bestehen, aber auch nur die Pro-Version, die dieses Flash oder was das andere heißt, diese kleine Version, die ist auch abgekackt, wie viele andere. Und wer extrem stark war von Perplexity, da Sona Pro, was relativ teuer ist in Abfragen, aber es hat tatsächlich relativ gut abgeschlossen. Ist auch natürlich relativ einfach mit so klaren Fragen und so einfachen Antworten, die auch irgendwo stehen können online. Ich habe überlegt, ob man das mal machen sollte mit offenen Fragen, die man selber schreibt und dann da eine Antwort drauf bekommt, ist zwar aufwendiger, aber ja. Generell ist es aber so, dass über den Chat selber es gar nicht funktioniert. Also, dass man ausprobieren möchte, wer über so eine Chat-GPT-Oberfläche oder über die anderen Oberflächen die Fragen reinschmeißt und die Antworten zurückhaben möchte, das funktioniert extrem schlecht. Und mein Test war halt wirklich so, keine Historie, keine Message-History, sondern wirklich Frage gestellt und Antwort abgefragt und dann geht's einigermaßen.
Ja, interessant. Aber wir machen die ja sowieso alle selbst, wenn wir die überhaupt machen.
Die Prüfung. Achso, nee, mir ging es generell darum, weil immer Menschen immer ihre Hilfe da suchen bei den ganzen LLMs für Google Analytics und ich halt da relativ wenig von, weil die Antworten meistens relativ schlecht sind.
Ja, das ist.
Und das für mich wie. Und ich wollte einfach gucken, wer ist eigentlich wie weit mit den Antworten. Nicht um die Prüfung zu machen, sondern einfach generell, wer ist eigentlich wie weit und könnte vielleicht mal für Fragen zur Verfügung stehen und für Antworten, besser gesagt. Das war so der Hintergrund.
Obwohl man da den LLMs natürlich nicht vorwerfen kann, dass teilweise eben auch die Fragen schon scheiße sind.
Dafür sind die aber relativ, dafür können die aber alle relativ das darauf antworten, Markus, in der Prüfung.
Obwohl Google Analytics IQ weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass die Zertifizierungen bei Google Ads, die sind einfach furchtbar.
Okay.
Ja, also wenn man das überhaupt bestehen will, muss man es, glaube ich, auf Englisch machen. Da kommt dann eben dann auch diese schlechte Übersetzung hinzu.
Ja, das kann sein.
Wurscht. So, dann hast du gefunden. Genau,
dann nochmal AI-Tipp, weil du gerade gesagt hattest, du hast, also ich habe gesagt, ich habe von Timo das Video nicht angeschaut. Notebook LM finde ich extrem praktisch. Ich nutze es viel zu selten. Und ich finde halt, ich liebe Mindmaps. Und inzwischen kann das Ding, man schmeißt ein YouTube-Video rein und das baut einem daraus eine Mindmap. Finde ich der Hammer. Nur mal so als AI-Link-Tipp generell zum Auswerten von Videos, wenn man eher so der Texttyp ist oder so. Nutzt du Notebook LM, Markus?
Nein, aber ich habe es mir jetzt zum zweiten Mal vorgenommen.
Ich höre dich gerade gar nicht. Liegt das an mir oder an dir?
Ich hoffe, es liegt nicht an mir. Ich gucke mal, wie meine lokale Aufnahme sich hier verhält. Also bewegt sich noch.
Ja, dann bist du.
Ja. Gut. Also meine Antwort war nein, aber ganz feste vorgemerkt zum Thema Notebook LM. Ja. Habe ich mir jetzt hier nochmal in meine Liste reingepackt. Live und on air. Gut.
Dann habe ich noch einen Tipp für gesammelte Systemprompts.
Ja. Das hast du reingepackt, oder?
Das habe ich reingepackt,
ja. Das ist lustig, weil ich mich auch drüber gestolpert.
Ja. Okay. Und zwar gibt es eine Sammlung von ganz, ganz vielen Systemprompts. Die Systemprompts sind diejenigen, die das nicht kennen. Das sind die Sachen, die man in der Regel nicht sieht, weil damit sozusagen der Chat oder was auch immer dahinter ist, gefüttert wird.
Und dann wissen wir auch, warum überall Bullet Points drin sind. Warum dies und das. Also ich habe da auch mal so quer gelesen, fand ich eigentlich ganz interessant. Eben auch so die Dinge, die auf keinen Fall gemacht werden sollen. Und sowas wie, fang erstmal mit einem Textblock an und nicht mit einer Überschrift und so offensichtliche Sachen, ne? Dass es das Ergebnis nicht aussieht, als hätte man irgendwie eine Webseite da vor sich und so. Und eigentlich, viele Sachen sind logisch, aber die in so einem Systemprompt mal zu sehen, fand ich auch ganz interessant.
Ja. Weil das passt dann auch ganz gut. Also der Link ist in den Shownotes, wie immer. Ist auf GitHub, soll aktuell gehalten werden. Bin gespannt. Ich weiß übrigens nicht, wo die Quellen herkommen, wo die Sachen herkommen. Denn zum Beispiel Entropic sagt, dass von Claude das nicht veröffentlicht wird, der von Claude Code wird der Systemprompt nicht veröffentlicht.
Ja.
Von daher ist halt die Frage, wo die dann herkommen.
Vielleicht konnte man Claude mit einem Hack überreden, den auszuspucken. Das ist ja bei vielen LLMs, ist ja alles, was nicht geht, geht dann irgendwann doch, wenn man dies oder das oder sonst noch was macht. Mhm. However, irgendwer hat das da vielleicht rausgekitzelt oder hat sich das zusammengereimt.
Genau, kann ja sein, aber man muss halt, es muss nicht zwingend genau das sein, was in den Tools auch drin ist, damit auch mit Vorsicht zu genießen. Und die werden natürlich auch alle immer ständig aktualisiert, die Sachen. So.
Fand ich aber zum Teil ganz inspirierend.
Dazu passt auch gut, dass, wenn ihr euch mit Prompts generell beschäftigt, gibt es Prompt Optimizer entweder von OpenAI oder auch schon von Anthropic, also von den Claude. In der Claude-Firma gibt es das schon länger über die API-Konsole, wo man sich seine Prompts besser machen lassen kann, damit das System die besser versteht. So, und dazu passt auch ganz gut, hatte ich dann noch gefunden, LLM-Personas nutzen, um tatsächlich irgendwie Daten auszuwerten oder halt in Analytics zu nutzen und das mit verschiedenen Blickwinkeln eigentlich. Der Artikel heißt LLM-Personas with Phage, das ist wohl so ein Command-Line-Tool auf Beyond Measures, beziehungsweise auf dumpkey.net. Hatten wir die schon mal bei uns im...
Kann ich mich nicht erinnern, weiß ich nicht. Haben wir auf jeden Fall schon mal drüber geredet, haben auch das Buch hier, dieses Fundamentals of Analytics Engineering hatten wir, das ist ja auch Co-Autor mal, aber ob das der Blog tatsächlich mal drin war, weiß ich nicht.
Ja,
okay. Dieses Phage halt hat er sich ja selbst geschrieben, ist ein selbstgemachtes Command-Line-Tool, mehr oder weniger. Ja,
das ist auch nicht so schwer, das ist ja tatsächlich...
Nö, aber es
war halt,
ja. Genau, erzähl.
Genau, es geht einfach darum, dass man sich sich Personas sozusagen mit einem Prompt schreibt, die dann auf in verschiedener Art darauf reagieren, auf die Inhalte, die man denen gibt. Ja. Zum Beispiel Wittgenstein hat er, glaube ich, und Nietzsche.
Nietzsche, genau. Aber die Idee geht ja ein bisschen weiter, nämlich eben diesen Punkt wegzunehmen. Also das eigentliche Ding ist, wenn ich auf bei vielen Blogs hast du ja oben inzwischen diesen Generate AI-Zusammenfassung, bla bla bla. Ja, so. Dann für verschiedene, für die AI deiner Wahl, dann wird dann einfach bloß, wird ein Link ausgeführt und dann wird ein so kleiner Prompt, liest Seite XY und fasst die zusammen. Und die sind teilweise halt sehr generisch und da ist das ganze Marketing-Geschwafel mit da drin und so weiter und so fort. Und was er gesagt hat ist, ich finde es besser, wenn ich das mit so einer Persona mache, die dann eben weiß, auf was ich jetzt Wert lege oder mit welchem Blickwinkel ich das Ganze betrachtet haben will. Und durch dieses Erschaffen dieses Command-Line-Tools hat er eben diesen Copy-and-Paste-Schritt rausgenommen, weil jetzt immer wieder den Beitrag aus einer Webseite irgendwie rauszunehmen und dann wieder per Copy-Paste in den Chat reinzufummeln und dann zu sagen, ja, was würde Nietzsche darüber denken, ist eine gute Idee, aber viel besser ist es natürlich, wenn ich das Ganze automatisiert bekomme und da geht es darum, dass dann einfach über einen einfachen Command-Line-Befehl gesagt werden kann, hier ist die URL, hier ist die Persona, die sich das reinziehen soll und dann kommt direkt auf der Command-Line die entsprechende Zusammenfassung, die du haben möchtest. Also einfach auch diesen Zwischenschritt da rauszunehmen und das Scraping dann eben auch einem entsprechenden Automaten zu überlassen, ist wahrscheinlich eine sehr gute Idee. Den Ansatz fand ich auf jeden Fall schlau.
Ich hatte überlegt, ob das eventuell bei Claude gibt es das mit, ich glaube, ist das Styles oder so, mit Antwort-Styles, ob man das nicht damit auch direkt schon machen kann, sondern sagen kann, in welcher Art die Antwort gegeben werden soll.
Das kann sein. Ich bin ja nicht so Claude-Firmen.
Können viele andere auch. Ich weiß es nicht. Ich werde da nur den Knopf gefunden dafür. Ja, aber auf jeden Fall ist es generell sinnvoll, sich zu überlegen, bevor ich einfach nur irgendwas reinschmeißt, in das Tool zu überlegen, aus welchem Blickwinkel ich das eigentlich die Antwort haben möchte, was mir eigentlich hilft. Das war das, warum ich das aufgenommen habe in unsere Show Notes.
Ja, dann hatten wir Optimizer, hattest du ja eben schon den Prompt Optimizer im Nebensatz erwähnt.
Genau.
Und sind wir dabei, dass Stefan Amell irgendwie immer alle paar Monate mal aus dem Loch kriecht und irgendwie eine Bombe bei LinkedIn wirft, oder? Das war auch wieder ein sehr interessantes Ding, fand ich jetzt. Der ist ja
sieht so.
Geht so?
Also Stefan Amell, der hat sich gedacht, der kann eigentlich so ein ChatGPT-Agent, kann der eigentlich GDPR-Compliance prüfen oder nicht? Und das Ergebnis ist halt nicht wirklich. Oder?
Nee, also das so, Ergebnis meinst, ist nee. Nicht wirklich, genau. Und das ist, das finde ich immer sehr erfrischend, wenn jemand mal ernüchternd und ehrlich damit umgeht und sagt, das Ding ist ein sehr schönes Werkzeug, ist ein Timesaver am Ende des Tages. Ne? Viele Dinge, die du sonst auf andere Weise oder in mehreren Schritten oder zur Not sogar manuell machen musst, kannst du im Prinzip dir als Vorbereitungsmaterial machen lassen, das Ganze interpretieren, musst immer noch du. Und die erlösende Nachricht darin war, dass das wahrscheinlich auch erstmal so bleibt.
Ja, aber ich finde es
also
eher anders.
Je spezieller ein Bereich ist, desto wichtiger, je spezieller das Expertenwissen ist, desto schlechter ist es zu ersetzen. Ist das, was ich daraus gelesen habe.
Ja. Ich sehe es noch ein bisschen anders, weil ich glaube einfach, dass das Vorbereiten einfach ChatGPT zum Beispiel nicht kann oder auch Claude und alle nicht, dass das Vorbereiten, das Sammeln der Informationen nicht funktioniert, weil er gar nicht weiß, wo er anfangen soll, weil er gar nicht das Wissen hat, zu gucken, was brauche er eigentlich und weil ja immer wieder, du fragst es heute die gleiche Frage wie morgen und kriegst komplett andere Antworten. Das ist ja gewollt, das ist ja die Temperatur bei diesen LLMs, dass sie einfach, wenn du eine Temperatur einstellen, wie kreativ die sein sollen und wenn du das reduzieren würdest auf gegen Null, wirst du wahrscheinlich immer eine sehr gleiche Antwort haben, aber es ist da gar nicht gewollt bei den LLMs, die sind noch nicht darüber gedacht und von daher es ist komplett irrsinnig zu glauben, man bekommt da etwas wiederkehrendes, etwas Stabiles zurück.
Nö, aber einen Agenten losschicken lassen und zu sagen, so pass mal auf, besuch die Seite, klick auf den Konsens, sammel die Cookies in so einem Headless-Browser und schnick, schnack, schnuck, also all den Kram, den man sonst selber dann machen muss, das einen Agent zu überlassen, ist total sinnvoll, wenn das eine Aufgabe ist, die man so regelmäßig macht, dass es sich lohnt, diesen ganzen Agent zu entwickeln.
Ja, aber okay, da haben wir wieder eine, ich habe da eine andere Meinung, weil das sind ja einfach Sachen, die jedes Mal gleich sind. Ich brauche, also wenn der jedes Mal gucken soll, ob hier, klick dort, dann brauche ich ja keine AI mehr, sondern das ist ja eher in Richtung normale Abfang, normale Prozesse definieren. Weil die AI kann ja plötzlich vergessen, wo sie irgendwie klicken sollte oder weiß nicht mehr, wie sie vorwärts kommen soll. Sie hält sich ja nicht unbedingt an das, was man
ich denen sagt. Ich habe nicht gesagt, dass da unheimlich viel in diesem Agent ist, sehr viel Automatisierung drin und wenig LLM, vermutlich. Also in dem, was für dich nachher wirklich nützlich ist. Also die reproduzierbaren Dinger. Das, was ansatzweise deterministisch da rauskommt, ist wahrscheinlich, wenn nichts schief läuft, kriegst du immer, ob du heute Morgen oder übermorgen das Ding da drüber jagst, kriegst du die gleiche Cookie-Liste raus.
Mhm.
Ja.
Wenn die sich nicht wieder was Neues ausdenken.
Nee, ne? So, wenn ich plötzlich halluzinierte Cookies dazukommen, wüsste ich aber nicht warum. Und es kann sich natürlich
kann ich dir auch sagen, Marc,
auf der Website was ändern.
Das kann ich sagen. Claude Code macht das super. Wenn der irgendwelche TypeScript-Definitionen nicht findet, dann erfindet der welche. Und zwar ohne Rückfrage. Ich dachte, das sieht so aus. Dann würde er genauso Cookies zurückgeben, die vielleicht gar nicht da sind. Also von daher, das ist halt tatsächlich noch das Problem, dass so das nicht dafür gemacht ist, solche spezifischen Sachen zu sammeln oder abzurufen. Ja, und von daher würde ich sie für die Erklärung anschließend, wenn die dann gesammelt sind, auf jeden Fall sehr sinnvoll, das nicht zwingend von Hand auszuwerten. Aber alles, was eine Checkliste ist, ist erstmal noch nicht zwingend in den Händen von AI gut aufgehoben, meiner Meinung nach.
Nee, wie gesagt, das sind eigentlich klassische Workflows, die man automatisieren kann, völlig ohne AI in der Regel eigentlich.
Ja.
Ja. Gut. Dann sind wir durch und haben zum allerletzten Mal die Rubrik Lass uns über GA4 reden. Die ist hier drin unter dem Namen Lass uns nicht mehr über GA4 reden, weil wir ja wie angekündigt haben beim letzten Mal, wenn kein Veto kommt und es kam keins, diese Rubrik einfach rausschmeißen. So. Ihr könnt jetzt hören, wie ich hier auf die Entfernen-Taste drücke und da ist die weg.
Jetzt reden wir nie wieder über Google Analytics. Jetzt
reden wir nie wieder über Google Analytics 4 und kommen direkt zu unseren Fundstücken.
Ja, du hast dich wieder irgendwo registriert. Ich hatte Angst.
Ja, kennst du TechStack?
TechStack.io?
Nein. Ich weiß nicht, wie ich drauf gestoßen bin. Irgendjemand hat mir das Ding, glaube ich, empfohlen oder so. Und dann habe ich in einer stillen Stunde am Wochenende habe ich gedacht, okay, dann guck dir doch mal TechStack an und dann kannst du da hier deinen Google Tag Manager Container scannen lassen und mal schauen, ob da irgendwie was rauskommt. Und ich war absolut geschockt von der Schlechtheit der Audit-Ergebnisse. Da waren hanebüchene, unsinnige Vorschläge drin. Und dann gibt's nebenher noch eine zweite Funktion, die irgendwie ist, gib irgendein Tool ein und du kriegst von uns eine Website von Leuten, die dieses Tool nutzen. Das heißt also, jedes Mal, wenn ich irgendwie so einen Container da untersuche, reichere ich deren Lead-Datenbank an, damit irgendein Heini gucken kann, wer nutzt denn hier Pivik Pro in seinem Tech-Manager-Container, damit ich da mal an was hinschreiben kann, weil ich gerade Langeweile habe. Also ich finde das Ding richtig, richtig schlecht. Aber irgendwie hat er mir das ja empfohlen. Wenn du das hier hörst, der du mir das empfohlen hast, sag mir doch nochmal, warum das cool ist. Ich habe es nicht verstanden. Und an euch die Frage, kennt ihr das? Nutzt ihr das? War ich nur zu blöd? Hat das irgendwann mal jemandem irgendwo geholfen? Wüsste ich echt gerne.
Hat dir das keine guten Vorschläge gegeben? So gar keine?
Nee. Da war ich, das war, sagen wir mal, okay, gar keine ist blöd, aber 90% Müll und 10% offensichtlich ist oder so, keine Ahnung. Ich hab da mehrere Container durchgejagt. Ich habe so einen Testcontainer, wo ich all diesen Schrott, den ich in meinem eigenen Audit immer wieder wiederfinden muss, habe ich in so einem echt schlechten Container, den habe ich da durchgejagt. Da hat er mir viel zu wenig gefunden zum Beispiel. Und also ich war nicht begeistert, sagen wir mal so.
Ja, vielleicht ist tatsächlich die Zielgruppe dieses Leads generieren.
Genau.
Vielleicht.
Vielleicht. Gut, das dazu. Nächster Punkt, nicht in meinem Browser-Tabs, die sind ein bisschen durcheinander gekommen, aber nächster Punkt wäre jetzt von Gunnar das Thema Moving Beyond Basic Conversion Tracking, glaube ich.
Mhm.
Richtig, genau. Und ihm geht es mehr oder weniger darum, dass sowas wie Value-Based Bidding mit Sicherheit sinnvoller ist als einfach nur, weiß ich nicht, so platte Warenkörbe als Bruttowert irgendwo hin zu übertragen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz unrichtig. Und ich habe in dem Zusammenhang auch nochmal so ein paar andere Sachen, die hier, glaube ich, gar nicht so explizit drinstehen, aber wir haben ja schon mal öfter darüber geredet, dass man Micro-Conversions auf jeden Fall irgendwie bilden sollte, um irgendwie den Systemen zu helfen. Dass es prima wäre, wenn man sinnvolle Schubladen hat, sowas wie ja, wahrscheinlich ein großer Kunde, wahrscheinlich ein kleiner Kunde, darum geht es hier auch so ein bisschen. Was da auch so ein bisschen reingeht, ist das Thema Lead Scoring, ne? Dass ich auch ganz platt hingehen kann und vielleicht relativ einfach sage, naja, wer diese Aktion auf der Website ausführt, der kriegt da irgendwie so und so viele Punkte für und wenn er das tut, kriegt er so und so viele Punkte und wenn ich über irgendwas gesprungen bin, kann ich da vielleicht auch die Leute in irgendwelche Zielgruppen reinpacken und so. Und in diese Bresche geht der Beitrag von Gunnar auch so ein bisschen rein. Also mehr darüber nachdenken, was einem wirklich hilft, um seine Ziele auf irgendeinem Kanal oder irgendeiner Plattform zu erreichen. Und das ist, wenn man weiß, dass man eine Conversion-Rate von 2,5% hat, dann weiß man eben, dass ein sehr, sehr großer Teil nicht dieses Signal senden kann. Und dann muss man so einem Algorithmus einfach helfen, um zu unterscheiden, was sind tatsächlich sinnvolle Besucher und wo ist das Geld rausgeschmissen.
Mhm. Aber keine Lösung dabei.
Ja, also nichts zum Nachbauen, aber was zum Nachdenken. Ja, das ist ja auch super, super unterschiedlich. Wo kommen diese Zahlen her? Wann kann ich die erheben? Entstehen die auf meiner Webseite? Brauche ich dazu ein serverseitiges Tagging? Ja oder nein? Das ist ja tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedlich.
Ich würde immer noch mal für mich dazu ein Clarity ausprobieren. Da bist du noch nicht richtig aus mit vernünftigen hier E-Commerce-Daten.
Ja. Ist das nicht
abgehängt? Weil das ja die... Weil das die Journey ja drin hat, mehr oder weniger. Soll ja einem
sagen, ah, ja.
Welche Elemente tatsächlich irgendwo hinführen können. Daher nur.
Ja, okay, verstehe.
Weil du ja schon irgendwie identifizieren musst, was möchte ich messen, muss ja auch irgendwie gucken, erstmal selber finden.
Ja, also wo sind die Punkte, wo sind die gemeinsamen Punkte, wo man sagen kann, ja, also weiß ich nicht.
Oder wo könnten sie halt sein?
70% der Leute, die hier vorbeikommen, schaffen es nachher tatsächlich irgendwie zu konvertieren oder sonstige Geschichten. Mhm. Jo. Und dann in einer Welt voller schlechter Nachrichten haben wir eine gute Nachricht, leider nur für alle Leute, die sich mit Google Tag Manager Templates auseinandersetzen. Also sei es für den clientseitigen oder serverseitigen Google Tag Manager. Wenn man da was schreibt, ist man in einer Sandbox. In dieser Sandbox gibt es APIs. Diese APIs haben bestimmte Methoden und eine bestimmte Syntax. Und wer im Visual Studio Code zum Beispiel diese Templates schreiben will, der vermisst da wahrscheinlich sowas wie IntelliSense. Also das, bei uns hieß das früher Code-Vervollständigung.
Mhm.
Ja, so, also dass der Editor weiß, was du da gerade tust und dir dabei helfen kann. Und die guten Leute von Stape schreiben so viele Templates, dass sie sich gesagt haben, wir machen uns die Mühe mal und haben im Prinzip IntelliSense-Regelwerke bereitgestellt für clientseitige GTM-Templates und für serverseitige GTM-Templates. Beide kann man übernehmen in seinen Visual Studio Code oder in den Editor seiner Wahl. Die Dinger sind da runterzuladen, auch eine kleine Anleitung, wie man das nutzen kann. Ist bestimmt sinnvoll. Ich schreibe ehrlicherweise die Templates, die ich bisher so gemacht habe, weil das ist alles kein Enterprise-Code, das ist relativ überschaubar, direkt einfach im Template-Editor von
ja, weil man sich sonst auch nicht testen kann und so. Es gibt halt keine Idee, die damit umgehen kann. Das finde ich echt nervig.
Ja, also, wobei das Testen im Editor auch teilweise sehr nervig ist, weil du halt nicht immer alles hast, was du gerade brauchst, um zu testen. Du hast halt gerade vielleicht nicht die passende URL oder den eingehenden Request oder so, die Data Layer Nutzlast und dann, wenn du dann anfängst, Tests zu schreiben, ich gehe tatsächlich hin und speichere sehr, sehr oft und gehe dann nochmal in die Vorschau und teste dann darüber, ne? Und dann habe ich da wieder das gute alte Log-to-Console und so weiter da drin, einfach um zu gucken, ob Dinge funktionieren. Das ist alles natürlich nicht perfekt. Das wird im Visual Studio Code natürlich nicht perfekter, aber das Schreiben, wenn du es gewohnt bist, in diesem Editor deinen Code zu schreiben, dann hast du jetzt auch IntelliSense für diese APIs und das ist wahrscheinlich eine gute Nachricht.
Ja. Also ich finde, es fehlt diese Verknüpfung zwischen dem Google Tag Manager der Oberfläche und dem GitHub-Repo, wo man sowieso die Templates reinlegt. Also du sozusagen schreibst, deinen Push machst und dass du dann in der Oberfläche direkt das drin hast und auch direkt ausprobieren kannst. Oder sowas in der Art. Das
du musst den Kram ja eh über GitHub laufen lassen, wenn du es nachher irgendwann veröffentlichen willst.
Ja, aber von Hand überall reinkopieren und so. Also das ist halt das, wo ich sage, das macht so gar keinen Sinn. Das ist irgendwie...
Also bei mir ist das kein von Hand reinkopieren, weil kaum eine Änderung sich nur auf den Code niederschlägt. Meistens hast du auch irgendwas dann mit Permissions oder du hast ein neues Feld in User Interface hinzugefügt und dann geht bei mir tatsächlich immer das über den kompletten Import, Export von dem ganzen Template.
Ja, geht, aber jetzt laut gedacht, geht das nicht über die API auch?
Boah, hast du mich erwischt. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Eine GitHub-Action schreibt, die beim Merge oder so oder Commit auf Main dann sozusagen das direkt dann in deinen Test-Tag-Manager schreibt.
Müsste theoretisch gehen, hast du recht.
Das wäre wieder so. Okay, dann habe ich mir auch was notiert für die Feiertage. Mhm. Irgendwann kommt die ja wieder.
Diese lange, lange Zeit zwischen Weihnachten.
Ja, ja.
So, was habe ich noch? Ein Fundstück für euch, wenn ihr Bock habt, euch das reinzuziehen. Da gibt es so ein bisschen so einen Rundumschlag zum Thema MCP und Privacy-Themen und Server-Side überhaupt, weil die beiden Leute, die sich da unterhalten in diesem Webinar, sind Matteo und Dennis, also Dennis von Stape. Insofern gibt es da auch so ein bisschen Infos darüber, was Stape so gerade auf der Pfanne hat. Unter anderem sagen die machen auch eine eigene MCP-Variante für Google Analytics, also ein Konkurrenzprodukt von Google bereitgestellten Analytics MCP. Wahrscheinlich mit Gründen und wahrscheinlich mit Optionen, die wir uns alle gewünscht haben, die wir häufiger damit arbeiten. Ich gehöre ja nicht dazu. Aber selbst ich bin ja in meinen ersten Schritten schon teilweise da auf irgendwelche Dinge gestoßen, wo ich gedacht hätte, das hätte geiler sein können. Bin gespannt, was die da machen. Guckt euch das ruhig an, wenn ihr wollt. Oder lasst es bleiben und nehmt die ganze Zeit, die ihr gespart habt und investiert die in dieses Riesenbrett, was Timo Dechau geschrieben hat zum Thema das Ende von Digital Analytics. Das ist ja ein Avinash, den er geschrieben hat. Ja, ich hätte gesagt, ein Avinash-mäßiges Ding. Also ich muss gestehen, dass ich den habe ich mir wirklich zusammenfassen lassen. und habe so ein bisschen quer gelesen, aber da bin ich auch noch nicht ganz durch. Aber da stehen, glaube ich, ganz viele schlaue Dinge drin. Also erstens so ein bisschen ehrlich damit, was wir ursprünglich mal vorhatten und was nie richtig funktioniert hat. Auch das ganze Thema Attribution und Cross-Channel, Cross-Device und Träum. Und was tatsächlich am Ende des Tages dabei übrig geblieben ist, und das war relativ wenig, nämlich Marketing-Attribution oder was wir immer so platt Marketing-Analytics nennen, ist am Ende des Tages übrig geblieben. Und so ein paar Details und ein paar Reports und wo wir wirklich mit reden und wo wir wirklich mit leben können, wo wir wirklich was draus machen können. Und das wird halt durch verschiedene Dinge, die uns da von außen das Thema schwer machen, nicht nur Consent-Banner, aber vor allen Dingen eben das Thema Zustimmung, hat das ganze System seiner Meinung nach so ein bisschen in die Überholt-Ecke gesetzt. Und wir brauchen was anderes und was Neues. Der hat, glaube ich, auch nicht so wirklich die Antwort, was das Neue ist, aber es hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, das Querlesen. Dich auch?
Mhm.
Nee, noch nicht? Weil du es noch nicht quer genug gelesen hast? Oder?
Das war mir zu lang. Ja, aber ich werde es bestimmt noch lesen. Aber alles, was mit dem Ende von, das Ende von SEO, das Ende von X, Y, Z, das Ende der Click-IDs,
Ja, aber
wir müssen ja mit dem arbeiten, was da ist.
Ja, aber vieles ist tatsächlich Conversion-Tracking. So, Conversion-Tracking ziehen wir da jetzt mal raus. So, und was haben wir dann noch an analytischen Themen? Da ist dann viel, weiß ich nicht, eher so was wir aus der Produktanalyse eher so kennen, ne? Also wie geil funktioniert meine Website oder wie geil funktioniert mein Produkt und was ist da wirklich zu verbessern? Vielleicht Testing, vielleicht ein kontinuierliches Testing, vielleicht lassen wir übermorgen die...
Wovon träumst du?
Ja.
Das gibt's doch nicht live. Also
ja, darum geht's ja, das um kann das man Träumen.
Ja, aber
wohin geht's weiter? Ne? So, nee, und diese ganzen Sachen, die wir jetzt so sehen, diese Trends, was weiß ich, am Ende des Tages, ohne zu tracken, trotzdem vernünftig irgendwie Kanäle steuern zu können, ich sag mal, MMM an jeder Ecke und so, ne? Also mach dich frei von Tracking und solche Geschichten. Ja, weiß ich auch nicht. Ich fand den Ansatz zumindest, dass mal zu versuchen, auseinanderzunehmen und zu überlegen, wo kann es denn so hingehen und was bleibt davon irgendwie übrig, fand ich nicht verkehrt.
Ja, ich glaube, ich muss es nochmal lesen, aber generell, ich glaube, Timo geht mehr viel vom Tool aus. Und das hilft halt alles nichts, wenn die Menschen, die es bedienen, glauben, dass sie mit zwei Klicks wissen, was passiert. Und das ist, glaube ich, das Problem.
Ja, das lösen wir ja aber. Das haben wir ja damals schon nicht gelöst. Da haben die neuen Rahmenbedingungen ja das Spielfeld gar nicht wesentlich verändert.
Nee, das ist die ganze Zeit das Gleiche. Also wenn ich nicht verstehe, wo meine Conversions herkommen und warum ich mehr Conversions habe als Bestellungen, dann muss ich halt die Daten erst verstehen und da fangen wir ganz vorne an. Und das ist bei jeder, auch bei hier MMM oder worum ist es, überall das Gleiche. Wenn die Menschen, die es dann schwer nutzen sollen, die Entscheidung treffen müssen, dann doch wieder auf ihr Bauchgefühl hören, was aber enorm viel ist, dann ist es nicht das Ende von Digital Analytics, sondern ist es eher, wir sind noch am Anfang von, die Menschen müssen verstehen, was sie tun. Ist das zu böse von mir oder ist das...
Ich hatte ja das Gefühl, als ich das Ding gelesen habe, dass ich so ein bisschen Einblick habe in das, was dem Timo durch den Kopf gegangen ist, als er sich mit diesem Agentic AI-Angebot von Amplitude auseinandergesetzt hat.
Mhm.
Weil, so wie er das verstanden hat, ich habe mir ja nicht genug angeguckt, um überhaupt eine Meinung zu haben, ist eben, dass der Mensch irgendwann vielleicht gar nicht mehr gebraucht wird, um Insights zu generieren und eine Website besser zu machen.
Mhm.
Und das wäre dann ja schon irgendwie ein großer Schritt weg von dem, was wir klassischerweise jetzt noch machen.
Mhm.
Ob das jemals funktioniert, keine Ahnung. Also es ist, weiß ich nicht. Da steht auch, glaube ich, nicht drin, dass alles so sein wird, aber wie gesagt, macht euch selber ein Bild. Ja, kann man jetzt auch totreden, das Thema.
Durch, ja, genau. Ja. Wir wollen uns jetzt nicht totreden, wollen wir nicht.
Nee.
Da könnt ihr lieber noch ein bisschen YouTube anmachen auf eurem Fernseher. Und von Dana Di Tommaso ist schon 3 Monate alt, mit Steve Gainham von Google hat sie sich unterhalten über, wo geht's hin, was soll es sein, worum geht's bei Google Analytics, Ideen, Feedback etc. Das mal anschauen, ja. Das Video. Oder halt, wie vorhin vorgeschlagen, einfach in Google LM, in ein Notebook LM reinschmeißen und sich eine Mindmap zum Beispiel generieren, um damit schneller zu verstehen, worum geht es eigentlich in Videos. Weil ich finde solche langen Videos oftmals sehr anstrengend.
Ja.
Ich bin nicht so der, ich kann nicht so nebenher gucken. Kannst du so irgendwie Videos so als aufsaugen, was da drin ist? So.
Kommt drauf an, wenn das was ist, was
eine Stunde?
Ich themenbezogen gerade brauche, bin ich ganz froh, wenn das Ding eine Stunde lang ist und nicht nur eine halbe, weil oft brauche ich dann die Informationen aus der Tiefe.
Ja, ich jetzt gerne schriftlich. Ich bin ja dann der das lieber schneller lesen würde. Ja.
Also tun wir mal so, als hättest du das Ding in Notebook LLM reingehauen. Was käme denn da so an Top 5 Key Takeaways raus?
Achso, Top 5. Die habe ich mir gar nicht angeschaut, aber das ist natürlich kein Problem. Du möchtest gerne. Wollen wir ein Quiz machen? Nein. Selber einfach reinschmeißen und es ist ein Rundumschlag GA4. Einfach genießen und anschauen.
Ja, also da war jetzt nichts, wo du sagst, oh, dass das jetzt kommt in GA4, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Nee, nichts, was mich jetzt dazu anreißt. Nee, dann mache ich das genau wie du, dann schmeiße ich das auch in Notebook rein. Fertig ist die Laube. Gut, dann sind wir durch die Fundstücke durch. Ein kurzer Blick auf den Wecker. Stunde geknackt. Ist ja nicht schlimm. Ist die Folge 150, Herrgott. Ja, so, dann muss man sich das nochmal erlauben können.
So, du hast noch was Neues gebastelt.
Ich habe einen Tipp des Monats mitgebracht. Ich weiß, es gibt ganz viele Tools, die das machen. Du kannst mit AWO, mit Tracking Plan und mit X, Y und Z schauen, ob irgendetwas schiefläuft in deinem Data Layer oder wie auch immer. Aber ich hatte jetzt hier einfach ein sehr, sehr konkretes Problem und zwar eine Kaufabschlussseite, auf der wir wissen, dass gelegentlich durch nachlässiges Veröffentlichen von Dingen schon mal einfach das Purchase-Event fehlt auf der Online-Success-Page, was doof ist. Und wir vermuten im Moment, dass da auch irgendwelche Eigenschaften fehlen oder irgendwas anderes nicht so richtig funktioniert und hatten versucht, über Tools irgendwie was rauszufinden. Am Ende des Tages habe ich gesagt, komm, wir packen da jetzt einfach so ein bisschen JavaScript rein in so ein Tag, feuern das auf der Abschlussseite und dann können wir mal gucken, ob wir ein Purchase haben und wenn ja, ob da wirklich eine Transaktions-ID dran war und schnick, schnack, schnuck. Und daraus habe ich am Ende des Tages ein Custom-Tag-Template für den clientseitigen Google Tag Manager gebaut. Das ist jetzt im Einsatz und muss ich jetzt erstmal bewähren und in diesem einen speziellen Fall die Frage beantworten. Meine Frage an euch ist so, könntet ihr sowas gebrauchen? Und wenn ja, fehlen euch da irgendwelche Funktionen? Also was wir jetzt zum Beispiel auch schon gemacht haben, ist, um zu sehen, was ist da genau schiefgelaufen und warum ist was schiefgelaufen, senden wir uns zum Beispiel, wenn dieser Purchase Validator, und der macht nichts anderes, als dieses Validierungsergebnis in den Data Layer zu schreiben. Und du kannst dann überlegen, was du damit machst. Du kannst es dann an GA4 senden oder sonst was. Wir machen jetzt zum Beispiel ein Smart Event für Clarity. sodass wir einfach eine Markierung haben bei allen Leuten, bei denen der Purchase irgendwie schiefgelaufen ist, damit wir uns genau diese Recordings nochmal reinziehen können. Ne? Also wir sind jetzt noch in der Fixing-Phase. Aber auf so einem sowas Wichtigem wie einem Purchase vielleicht nochmal irgendeine Validation oder Validierung loszulassen und das Ergebnis irgendwie zu nutzen, um es in BigQuery zu versenken oder sonst was, halte ich erstmal für keine schlechte Idee. Und hier mein Vorschlag. Ne? Also wenn ihr keine andere Idee habt, könnt ihr euch das Tag einfach mal installieren, mal draufschmeißen und im einfachsten Fall mal für den Fall, dass wirklich was nicht in Ordnung ist, euch ein GA4-Event senden lassen mit Purchase-Error oder sonst was. Und ich habe versucht, die Fehlermeldungen so klein zu halten, dass sie im Zweifelsfall größtenteils auch mal in so eine Dimension reinpassen, die ja dann doch beschränkt sind.
Das ist schwierig.
Das ist schwierig. Ja. Aber das ist ja eben auch, wenn ihr wirklich was findet und ihr könnt aus irgendwelchen Gründen nicht rausfinden, was ist da alles schiefgelaufen, weil so viel schiefläuft, kann man ja auch den Code anpassen, man kann die Meldungen kleiner machen, man kann da auch nur noch Fehlercode 01,0203 oder sowas übergeben. Auf jeden Fall
dann
ist es schon mal...
Dann schreibst du direkt in BigQuery.
Ja,
wie gesagt, dann hast du zu wenig Felder und dann ist alles ein Firebase oder BigQuery reinpushen und gut ist.
Ja, das ist ein Fuß in der Tür und es ist eine Tür im clientseitigen Google Tag Manager. Von da aus würde ich sowieso nie was an BigQuery senden. Wenn du das senden willst,
nicht, ne?
Mach dir eine Cloud-Function, ruf die auf und dann mach das mit dem Ergebnis. Ich schreibe nur was in den Data Layer und der Rest liegt dann an dir. Aber ich finde das Ding im Moment erstmal ganz hilfreich, auch wenn es noch nicht endgültig geklärt hat, was so alles schiefläuft in diesem einen speziellen Fall. Aber wir sammeln noch.
Okay.
Ja, dann war's das. Ding des Monats, machen wir Keynes?
Nö.
Termine haben wir auch eigentlich nichts Neues dabei. Sachen, die wir schon genannt hatten. Die PIVIC Pro-Konferenz am 21. Oktober. Da bin ich, glaube ich, noch nicht ganz fertig mit meinem Vortrag, aber es wird was geben zum neuen Debugger, also zum neuen Tech-Manager-Debug-Modus. Dann ist jetzt irgendwann, ich weiß noch nicht mal wann, der Measure Summit, aber es sollte im Oktober sein. Matomo Camp hatten wir schon mal geredet, SEO Day hatten wir schon drüber geredet. Eigentlich nichts mehr zu sagen, außer wir sind fertig. Danke fürs Zuhören.
Übermorgen ist Measure Camp London.
Übermorgen ist Measure Camp London. Camps. Genau.
Weiß ich auch nur daher, weil ich habe heute in meinem Fokus-Stream gehabt, dass ich vor 100 Jahren da war, glaube ich. Beim 11. war ich. Weißt du, wie viel der jetzt ist? Ich glaube, 22 sind die jetzt, glaube ich.
Nein, aber ich würde sagen, du bist 2014 da oder 2015 da gewesen. Du bist doch dann 2014, hast du den Pokal mitgenommen?
Nee, ich glaube, ich war da schon vorher, vor Dingsbumsens. Muss mal nachgucken. Ich schaue mal nach.
Jedenfalls gibt es das schon arschlange. Das wird wahrscheinlich wieder sehr, sehr voll sein. Irgendwann schaffe ich es auch mal hin. Gut, das heißt also für euch, es geht im nächsten Monat weiter mit mindestens einer Newsfolge, vielleicht auch noch einem Ding. Wenn ihr, wie Tom, etwas zu kommentieren habt, dann macht es auch wie Tom. Geht auf termfrequenz.de zur passenden Folge und schreibt uns einen Kommentar. Und ansonsten könnt ihr uns auch erreichen unter podcast@analytrix.de. Damit nochmal danke und bis bald.
Bis bald.